Vater, wir bitten dich, dass du uns näher siehst, dass du uns dich offenbarst, sodass du unser alles wirst. Wir bitten dich für die Andacht, für dein Wort segnest und bitte richte uns aus zu beten. Amen.
Geschaltet, ne? Ja. Danke. Also wir sind im Moment ja bei Jesaja und bei diesen Gebeten Richtung Ende vom Buch Jesaja. Wir haben das letztes Mal einmal gelesen, aber ich möchte heute etwas ausführlicher auf Jesaja 63 eingehen. Und zwar die Verse ab Vers 7. 7 bis 14. Ich will an die Gnadenerweisungen des Herrn gedenken, an die Ruhmestaten des Herrn, wie es sich gebührt nach allem, was der Herr an uns getan hat, und dem vielen Guten, das er dem Haus Israel erwiesen hat, nach seiner Barmherzigkeit und der Fülle seiner Gnadenerweisungen. Da er sprach, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht untreu sein werden. Und so wurde er ihr Retter. Bei aller Bedrängnis war auch er bedrängt. Und der Engel seines Angesichts rettete sie. In seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Da gedachte sein Volk an die alte Zeit, an Mose. Wo ist der, welcher sie aus dem Meer führte, mit dem Hirten seiner Herde? Wo ist er, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab, der seinen majestätischen Arm zur Rechten Moses einherziehen ließ, der vor ihnen das Wasser zerteilte, um sich einen ewigen Namen zu machen, und der sie durch die Wassertiefen führte wie ein Ross auf der Ebene, ohne dass sie strauchelten. Wie das Vieh, das ins Tal hinabsteigt, so brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. So hast du dein Volk geführt, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Bis hierhin erstmal. Ich weiß nicht, wie das euch erging oder ergeht. Ich weiß, dass als junger Christ für mich dieses Gebet, das Thema Gebet, ein sehr interessantes Thema war, sehr wichtig auch, so diese Frage gerade auch, wann wird Gebet eigentlich erhört von Gott? Und ja, wie ist es mit den Verheißungen? Was können wir konkret von Gott erwarten, wenn wir zu ihm beten? Und ich habe auch einige Bücher dann über Gebet gelesen. Ich weiß noch, das war eine bestimmte Phase. Und das hat mich sehr gepackt. Und ich glaube, dass viele Christen eigentlich so diesen Fokus auch haben beim Thema Gebet auf dieses, wie funktioniert eigentlich Gebet? Wann erhört Gott Gebet? Wie sollte ich zu Gott kommen? Wie kann ich auf eine Art und Weise beten, dass ich erhört werde? Und das ist ein guter Fokus, aber ich glaube, dass wir und dass die Bibel uns auch immer mehr bei diesem Thema Gebet dahin bringt, dass wir den Fokus auf den Charakter Gottes legen. Und ich dachte, ich frage euch einfach mal diese Frage zu Beginn, wenn du über Gebet nachdenkst, wie viel oder wie oft denkst du dann über den Charakter Gottes nach? Wie sehr ist das mit dem Ziel irgendwie verknüpft, Gott selber irgendwie immer mehr kennenzulernen? Und dieser Text heute, der verbindet dieses Thema Gebet mit dem Charakter Gottes. Und das macht Jesaja immer wieder, dass er im Gebet eben an den Charakter Gottes appelliert und sich selbst auch diesen Charakter irgendwie vor Augen malt. Dass er appelliert ja hier eigentlich noch gar nicht, das macht er erst dann in den Versen 15 und folgenden, sondern er malt sich selbst und er malt dem treuen Überrest den Charakter Gottes vor Augen. Und hier zeigt sich, glaube ich, die Tragik auch und wieso auch so viel Gebetslosigkeit auch da ist in unserer heutigen Welt, in unserem Deutschland. Wir glauben, oder die Kirche, die öffentliche Kirche glaubt zu einem großen Teil nicht mehr an einen Gott, der die Macht hat, Gebet zu erfüllen. Wir glauben an einen verweichlichten Gott vielleicht, einen Gott, der sich so die Hände reibt und sagt, so hoffentlich entscheiden sich die Menschen für mich. Und wir stellen eigentlich den Mensch an die Stelle Gottes und sagen, der Mensch entscheidet über die Dinge Gottes. Und es ist deswegen gesund, einen im Gebet auch den Fokus zu haben auf den souveränen, herrlichen Gott, der eben primär seine eigene Ehre sucht. Und dass wir betonen, dass diese Welt um ihn und seine Herrlichkeit sich dreht. Und wir finden das hier auch in diesem Text. Ne? Wir finden, wenn wir zu Beginn in Vers 7 schauen, dann werden die Taten Gottes, werden Ruhmestaten Gottes genannt. Also das bedeutet Taten, die Gottes Ruhm deklarieren und zeigen sollten. Wir finden das in Vers 12 wieder. Um sich einen ewigen Namen zu machen, hat Gott diese Dinge getan. Und so hast du dieses Volk geführt, Vers 14, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Also wir finden hier eine radikale, gottzentrierte Sicht über die Bedeutung von Gottes Wunder und über die Bedeutung von Gottes Volk. Aber wir finden hier auch, und das ist der Fokus heute, und ich glaube auch der Hauptfokus des Textes, dass der Text den Fokus auf die Emotionen Gottes legt. Also wir finden das so stark, diesen Text so dringend, dass Gott ein Gott ist, der Emotionen empfindet und verspürt. Und ich will einfach mal kurz drüber nachdenken, inwiefern Gott eben Emotionen auch spürt. Wir können sagen, Gott ist nicht emotional, wie wir im Sinne von, dass er Stimmungsschwankungen hat. Also wir sind ja so, dass wir die einen Menschen extremer als die anderen Menschen, dass wir einen Tag mal super drauf sind, dass es uns gut geht und dann den nächsten Tag sind wir wieder völlig niedergeschlagen. Unsere Liebe und unser Mitgefühl hängt alles damit zusammen, wie es uns momentan geht. Und so dürfen wir die Emotionen Gottes nicht vorstellen, weil Gott ist auch gleichzeitig treu, beständig und unveränderlich. Bei uns sind Emotionen oft so, dass sie unseren Verstand vernebeln. Also wenn wir sehr stark emotional handeln, dann tendieren wir Menschen dazu, den Verstand auszuschalten. Und bei Gott ist es aber so, dass er in seinen Emotionen, seien sie noch so stark, nie die Zügel verliert über diese Welt. Er wird nie ungerecht oder parteiisch. Also wir sollten festhalten, wenn wir über Gottes Emotionen reden, dass wir hier nicht über menschliche Emotionen reden, im Sinne von Schwachen, mit all unseren Schwachheiten besetzt. Aber, und die Bibel lehrt das an so vielen Stellen, wir finden tatsächlich, dass Gott wirkliche Emotionen verspürt. Und ich will einfach mal diesen Text mit euch etwas durchgehen. Zum Ersten sehen wir eine Emotion Gottes der Überschwänglichkeit gegenüber seinen Kindern. Also wir sehen das in Vers 7, wo Gott über die Gnadenerweisung des Herrn redet. Und dann redet er über das viele Gute, das er dem Haus Israel erwiesen hat. Und dann dieses viele Gute, das ist entsprechend oder nach seiner Barmherzigkeit und der Fülle seiner Gnadenerweisungen. Also Gott ist in seinen Emotionen, seinem Volk gegenüber so, dass er eine Überschwänglichkeit an den Tag legt. Gott ist nicht ein knauseriger Gott. Das ist das Gegenteil von wer Gott ist. Gott hat den Wunsch und das sehnsüchtliche Begehren, seine Kinder zu überschütten. Spurgeon sagt er so, er war sehr besorgt um das Glück seiner Kreaturen. Also Gott hat eine Überschwänglichkeit und zeigt diese auch emotional in der Art und Weise, wie er mit seinem Volk umgeht. Dann das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass Gott mitfühlt. Wir sehen das im Vers 9 ganz deutlich. Bei all ihrer Bedrängnis war auch er bedrängt. Und der Engel seines Angesichts rettete sie. In seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Also hier ist ein Rückschau auf Exodus, auf das Buch Exodus zu Beginn, wo Gott das Volk in ihrer Sklaverei hört. Und Exodus betont das so stark, dass Gott hinschaut, dass Gott eben mitfühlt. Und Jesaja sagt, er war auch mitbedrängt. Es war wie wenn Gott auch Sklave gewesen wäre, es mitgefühlt, mit durchgemacht hat, was seine Kinder durchgemacht haben. Und insofern, nur dieser Punkt zeigt schon, dass Gott eben nicht, wir dürfen uns Gott nicht so vorstellen, dass er eben, weil er erhaben ist, irgendwie distanziert wäre oder irgendwie, dass er Mühe hat, uns nachzuvollziehen, sondern im Gegenteil. Dann sehen wir auch in Vers 8 noch einmal einen emotionalen Aspekt von Gottes Beziehung zu seinem Volk. Im Vers 8 sagt Jesaja da, er sprach, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht untreu sein werden. Und so wurde er ihr Retter. Und ich finde das eine bemerkenswerte Aussage. Also wenn wir mal überlegen, Gott ist ja allwissend. Gott wusste, als er Israel annahm, als er Abraham erwählte, wusste er, was die ganzen Könige von Juda ausrichten werden. Er wusste, was sein Volk mit Christus machen würde. Aber trotzdem wird hier Gott so beschrieben, dass er das Volk Gottes errettete mit einem inneren Wunsch und mit einer Erwartungshaltung und mit einer Einstellung, dass sie nicht untreu sein werden. Ich finde das sehr, sehr schwierig irgendwie zu kombinieren und verbinden mit der Souveränität Gottes. Aber hier wird Gott so dargestellt, dass er das Volk rettete mit der Hoffnung und dem Erwarten, dass sie ihm treu sein würden. Und umso größer ist dann die Enttäuschung sozusagen bei Gott, in Vers 10, wo sie eben sein Erbarmen verwerfen. Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Also auch wieder diese Emotionalität wird hier betont. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Also wie ein Vater, kann uns vielleicht vorstellen, wie einer, der ein Waisenkind aufnimmt und mit der vollen Erwartung, dieses Waisenkind, das wird mir treu sein, ich werde mein Leben mit diesem Kind teilen, ich werde es überschütten mit Guten und es wird das genießen und sich dankbar erweisen und dann dieses Kind sich aber umdreht und rebelliert und die Enttäuschung, die mit einhergeht. Und Jesaja sagt, Gott hat das tatsächlich durchlebt, diesen Prozess mit dem Volk Israel und er hat das so miterlebt, dass er emotional davon betroffen war. Und das finde ich so bemerkenswert, wie dieser Text das so darstellt, wo Gott echte Enttäuschung und Betrübnis, Enttäuschung nicht im Sinne, wie wir sie erleben, aber dennoch gespürte, empfundene Enttäuschung und Betrübnis erlebt. Wir sehen weitere Aspekte, wir gehen nicht auf alles ein, wir sehen den Aspekt der Fürsorge, wir sehen das in diesen ganzen Bildern, dass Gott zusammen mit Mose ihr Hirte wurde, dass Gott wie ein Ross auf eine Ebene sie führte. Also er stellte sicher, dass sie sicher durch dieses Meer gehen konnten. Er führt sie wie Vieh, das ins Wasser hinabsteigt und jetzt zu grünen Auen kommt, nachdem sie auf den Bergen waren und jetzt voller Hunger quasi sich diese Auen genießen. Das ist in Vers 14. So brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. Und das ist der letzte Punkt, den ich noch zu dieser Nähe Gottes hier betonen möchte, dass immer wieder hier vom Heiligen Geist die Rede ist. Gott ist mit seinem Volk leibhaftig sozusagen, durch seinen Geist ist er wirklich anwesend. Also sie betrübten seinen Heiligen Geist, Vers 10. Wo ist er, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab, Vers 11. Oder so brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe, Vers 14. Und ich denke, das wirft die Frage für uns auf, wenn wir beten und wenn wir zu Gott kommen und gerade auch dieses Volk in dieser Situation erleben sie ja Gottes Rute, sie erleben, dass Gott Gericht spricht über sie. Sie erleben viel Leid. Aber wie sehen Sie Gott in dieser Situation? Wie gehen Sie damit um? Und Jesaja sieht einen Gott hinter diesen Kulissen, der voller Mitgefühl ist und voller innerlichen Regungen ist. Und er betet deswegen zu diesem Gott. Und die Frage ist an uns, zu welchem Gott beten wir, wenn wir beten? Also beten wir zu einem Gott, der zwar die Macht hat, alle Dinge zu verändern, aber der distanziert ist, der vielleicht bewegt werden muss, um überhaupt hinzuschauen und unser Interesse zu gewinnen? Oder beten wir zu dem Gott von Jesaja? Und ich glaube, wir würden deutlich anders vor Gott kommen, in ganz vielen Situationen, wenn wir das hier vor Augen haben. Ich erlebe es immer wieder, dass ich korrigiert werden muss, manchmal fast wöchentlich, dass ich eine Seite von Gott vielleicht zu sehr betone in meinem inneren Denken und dann korrigiert werden muss von der Schrift. Und ich glaube, das ist auch das Ziel dieser Texte, dass wir immer wieder ausgerichtet werden und immer wieder erinnert werden, dass wir nicht einen Aspekt vergraben zugunsten des anderen Aspekts, sondern dass wir beides, die Souveränität und herrliche Macht Gottes vor Augen haben und zugleich auch sein Mitgefühl und seine Menschwerdung letztlich, dass er kam, um unsere Leiden zu tragen in Jesus Christus. Ja. Amen.